wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo zusammen, willkommen zur ersten Sendung der neuen Reihe Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Das Spiel meines Lebens, man hört es so häufig von Sportlern, wenn sie einen großen Sieg errungen haben, sei es zum Beispiel in der zweiten Runde eines großen Tennisturniers oder wie dem Champions League Finale. Aber auch wir Fans haben unsere Spiele des Lebens. Wir reisen unserem Verein hinterher, um zum Beispiel mal einen Pokalsieg zu erleben. Wir stehen nachts auf, wenn wir die NBA oder die NHL-Meisterschaft verfolgen wollen. Auch wir Fans tun verrückte Sachen und wir erleben verrückte Sachen. Und genau darum soll es in dieser Sendung gehen. Über diese Spiele eures Lebens möchte ich mit euch reden. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Hallo zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Zu Gast habe ich bei mir heute den Volker. Hallo Volker.
Hallo Andreas, grüß dich.
Was ist denn das Spiel deines Lebens? Erzähl mal.
Ja, das Spiel meines Lebens ist das Achtelfinale Deutschland-Schweden von der WM 2006 zwar aus mehreren Gründen. Das Spiel meines Lebens, so das hat für mich hat das zwei Komponenten. Das eine ist, das war einfach ein tolles Fußballspiel. Und das andere ist, die Randumstände sind halt auch besonders geprägt durch die WM 2006 im eigenen Land. Ich glaube, das war der beste Sommer ever vom Wetter her. Wir hatten 4 Wochen Sonnenschein, hier mal ein Gewitter, hatten eine ganz tolle Stimmung im Land, hatten viele tolle Gäste auch hier in Deutschland. Und es war einfach eine ganz tolle Atmosphäre in diesem Land und ich glaube, man unterschätzt sogar die Nachhaltigkeit dieser Wirkung noch ein bisschen, wie das Bild von Deutschland, die auch verändert wurde durch die WM 2006. Ab und zu treffe ich noch im Arbeitsumfeld oder privat ausländische Freunde oder Bekannte, die immer wieder auch über die WM 2006 sprechen und sagen, wie toll das hier war, wie toll die Atmosphäre war. Und das war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit 2006 während der WM. Und das Spiel meines Lebens, eben, über das wir heute sprechen, ich glaube, in der WM hätte es ein paar potenziell mehrere Spiele meines Lebens geben können, war halt dann ganz eindeutig das Achtelfinale Deutschland gegen Schweden, weil das einfach, wir sprechen ja nachher noch detaillierter drüber, man war von der deutschen Mannschaft so ein Fußballspiel bis dahin nicht so gewohnt, wie man das vielleicht heute ist. Heute, zum Glück, können wir solche Spiele öfter erwarten, aber damals konnte man so eine dominante, hervorragende Leistung einfach auch nicht erwarten. Und das war alles in allem ein ganz runder Tag und deswegen ist das Spiel meines Lebens.
Du hast es schon gesagt, wir haben ein Spiel gesehen 2006, am 24. Juni 2006, was man so in der Art nicht erwarten konnte. Die deutsche Mannschaft ist relativ langsam in die WM gestartet, mit einem 4-2-Sieg über Costa Rica. Das war das Eröffnungsspiel und die Stimmung hatte sich noch nicht so richtig auf die Massen, ist noch nicht so richtig auf die Massen übergegangen. Das änderte sich dann mit dem Spiel 2, mit dem Spiel gegen die Polen, wo wir bis zur 90. Minute ja Dauerdruck auf das Tor der Polen gemacht haben und dann erst in der 90. Minute, dass das 1-0, das erlösende 1-0 fiel durch Oliver Neuville nach Flanke von David Odonka, der in dem Spiel ja wohl die einzige Flanke seines Lebens gebracht hat.
Ja, absolut. Das sind so die 5 Sekunden Ruhm für David Odonka, was ja danach auch zu einem, ich glaube, einen der besseren Transfers für Borussia Dortmund geführt hat. Ich weiß gar nicht, 6 oder 7 Millionen haben wir, glaube ich, für den bekommen. Hat sich ja danach verletzt. Also fairerweise muss man sagen, hat er echt auch ein bisschen Pech gehabt. Aber also in dem Spiel in Dortmund, also ausgerechnet auch noch in Dortmund, der eins der stimmungsvollsten Stadien in Deutschland, auch bei Länderspielen auch immer eins der stimmungsvollsten Stadien. Ich erinnere da, und auch für wichtige Spiele, ich erinnere da noch immer an das 4-1 gegen die Ukraine vor vor der WM 2002 war, glaube ich, auch in Dortmund. Mhm. Und dann in der 90. Minute kommt ausgerechnet Odonko eingewechselt, wo man sich vorher gefragt hat, was will er mit dem eigentlich bei dieser WM? Der kann nur schnell laufen, sonst nichts. Hat er da auch getan und hat dann diese Flanke reingeschlagen und ausgerechnet dann eben auch Oliver Neuville, ja auch eher ein Randdarsteller, macht dann das Tor und dann merkte man, wie das Stadion in Dortmund explodierte und sinnbildlich auch die Stimmung in Deutschland dann entsprechend explodierte. Da ist so die Büchse der Pandora geöffnet worden, auch stimmungstechnisch, wo man wirklich sagen könnte, da ging dann die WM so richtig los und die Euphorie startete so richtig nach diesem Spiel. Das war nachhaltig wichtig für das gesamte Turnier der deutschen Mannschaft, glaube ich. Dann unentschieden, dann ein Wackelspiel gegen Ecuador nachher. Hypothetisch, aber ich weiß nicht, wie es dann gelaufen wäre. Und das war einfach eminent wichtig und vielleicht auch genau dieser Spielverlauf, dass man eigentlich vorher 3-0 führen muss und dann in der 90. halt dich durchgebissen hat, dann noch das Tor gemacht hat. So ein orgiastischer Jubel, muss man schon fast sagen. Das war, glaube ich, der Kicker für die WM. Absolut.
Du sagst es, das Spiel gegen Ecuador war dann quasi Schaulaufen, beziehungsweise da wurde der erste Platz gesichert und dann das Achtelfinalspiel gegen die Schweden klargemacht. Bis gleich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Zurück bei meinsportradio.de, bei das Spiel meines Lebens. Ich habe euch schon den Volker vorgestellt, der ist immer noch bei mir und wir reden über die WM 2006 und ganz im Speziellen über das Spiel Deutschland gegen Schweden 2006. Wir hatten eben schon in der Runde vorher hatten wir schon darüber gesprochen. Deutschland hatte eine relativ verhaltene Vorrunde, ging los mit dem Sieg über Costa Rica, dann diesem Durchbruchspiel gegen Polen, wo wir in der 90. Minute das 1-0 gemacht haben und dann dem Schaulaufen gegen Ecuador. Und jetzt stand das Achtelfinale an. Und das war jetzt ziemlich genau vor 7 Jahren, am 24. Juni 2006. Und Volker, erzähl ein bisschen was über den Tag.
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Spiel meines Lebens, das hatte oftmals zwei Komponenten. Das eine ist, dass es wirklich ein tolles Fußballspiel war. Und das hatte für mich dann auch durchaus ja, ein paar besondere Randumstände. Ich wohne zwar in Nürnberg im Süden der Republik, allerdings meine gesamte Verwandtschaft kommt aus dem Nordwesten der Republik in der Nähe von Meppen. Dem geneigten Fußballfan wird das was sagen. Und in der Tat an dem Freitag vor dem Spiel hatte einer meiner zahlreichen Onkels Silberhochzeit und meine Tante natürlich auch. Und das sind, gerade dadurch, dass das eine sehr große Familie sind und wirklich eine sehr harmonische Familie, sind das ganz tolle Feiern. So, das heißt, am Freitag konnte ich natürlich diese Silberhochzeit nicht sein lassen, musste natürlich aber dennoch am Samstag nach München und musste dafür schon mal sausen lassen, den Frühschoppen nach der Silberhochzeit, bei uns Hahnenholen genannt, der oftmals noch ein Stück weit lustiger ist als die eigentliche Silberhochzeit, aber ja. Das Achtelfinale Deutschland-Schweden hat dann doch gewonnen und ich bin dann relativ früh morgens am Samstagmorgen zum Flughafen Münster-Osnabrück gefahren, um dann nach München zu fliegen zu dem Spiel. Und war dann am Flughafen und da gab es durchaus eine Zehntelsekunde Schockmoment, das sind so Dinge, die vergisst man dann ja einfach nicht. Ich sitze da und warte dann am Gate. Und dann kommt eine Durchsage, ich dachte, okay, Boarding geht los und dann kommt halt die Durchsage, sehr geehrte Münchenreisende, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund eines technischen Problems am Flugzeug, und ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, wir kommen jetzt nie los oder was auch immer, und dann kam eine Zehntelsekunde später halt der Hinweis, eine Nutzung der Toilette auf dem Flug nach München nicht möglich ist. Also und der Flug nach München von Münster ist halt, wie weit ist der, 50 Minuten, das kann man gerade noch verschmerzen. Und ich habe mich da schon am Flughafen Münster-Osnabrück vom Fernseher gesehen, weil der Flug nicht ging. Aber dann bin ich dann entsprechend hingeflogen nach München, war dann auch sehr zeitig in München am Flughafen und von da dann auch zum Stadion. Und war in der Tat auch schon am Stadion, bevor die Stadiontore überhaupt aufgemacht haben. Und bin dann, so wie man das früher dann auch gemacht hat, mit Stadiontoreöffnung direkt rein auf den Platz und erstmal Atmosphäre schnuppern. Von da war im Prinzip von Anfang an in dem Stadion, selbst wo es noch leer war oder vor dem Stadion, war eine unheimliche Freude auf das Spiel zu merken. Und zwar eine Freude deswegen, weil man war Favorit, die deutsche Mannschaft hat den Kick gefunden, hat vernünftigen Fußball gespielt und es war eine wirkliche Vorfreude auf das Spiel. Mit einer gewissen Spannung gepaart, aber insgesamt war es eine sehr sehr, sehr, sehr freudige Atmosphäre auf ein schönes Achtelfinale bei Sonnenschein. Ich glaube, es hatte irgendwas 20, 30 Grad an dem Tag. Es war total warm und auch die schwedischen Fans, ich meine, sie sind da eh, die skandinavischen Fußballfans sind da eh super in Großteilen, so waren es auch die schwedischen Fans, sodass nachher in dem Stadion auch unter den Fans eine wunderbare Atmosphäre war und das hat so richtig schön auf das Spiel eingestimmt. Geholfen haben sicherlich auch 2, 3 kühle Biere vor dem Spiel und in der Tat dann im Block angekommen saß tatsächlich auch Mr. Jackett, Uli Stielicke, 2 Reihen hinter uns und hat, glaube ich, für den DFB das Spiel von der Warte aus dann entsprechend auch später analysiert. Ich glaub, er war beim DFB noch beschäftigt, bin gerade gar nicht ganz sicher. Und auch er strahlte vor dem Spiel eine unheimliche Zuversicht, aber was noch viel schöner war, eine unheimliche Freude auf das Spiel aus. Und das zog sich eigentlich durch den ganzen Tag im Prinzip von morgens, wo ich aufgestanden bin, über den Flug bis ins Stadion. Es ist eine selten erlebte Vorfreude vor dem Spiel, wie ich sie vor dem Spiel hatte. Also das gehört absolut dazu.
Das war ein Samstag, das Spiel, oder?
Das war ein Samstag.
Ja. Am Tag vorher gab es kein Spiel, weil da nämlich die Achtelfinals losgingen. Wenn ich es recht erinnere. Und man hatte ja so ein bisschen auch das Gefühl, den Deutschen kann gegen Schweden eigentlich nicht wirklich viel passieren. Schweden hatte sich so ein bisschen durchgestolpert, hatte sogar nur ein Unentschieden gegen Trinidad und Tobago in der Vorrunde gehabt. Man hatte also nicht wirklich das Gefühl, dass das groß was passieren könnte. Natürlich war eine Anspannung da, aber es war, wie du gerade eben auch sagtest, war eine unglaubliche Vorfreude auf dieses Spiel da. Und das strahlte dann auch auf die Zuschauer aus und beziehungsweise es war ja in ganz Deutschland, es war eine wirklich Riesenstimmung. Ich weiß noch, dass es direkt nach dem Spiel gegen Polen gab es ja schon Autokorsos. Das setzte sich dann gegen Ecuador fort und ich weiß, dass der einzige Korso, den ich mitgemacht habe, war das Spiel, also nach dem Spiel dann gegen Schweden. Das war der einzige Autokorso, den ich mitgemacht habe. Aber wie gesagt, die Vorfreude war da und es wurde eigentlich gesagt, nee, gegen die Schweden kann uns nichts passieren. Und ich glaube, das war dann auch so der Kicker für das Spiel an sich. Kommen wir mal zu der Aufstellung. Damals hat der spätere natürlich Hauptdarsteller Lukas Podolski gespielt und der stand so ein ganz kleines bisschen in der Kritik zu dem Zeitpunkt. Es war einer der wenigen, die noch nicht ihre Form gefunden hatten.
Absolut. Also der hat in den ersten beiden Spielen unglücklich gespielt, würde ich es mal sagen. Also eher unauffällig. Hat insbesondere gegen Polen, wenn ich mich recht entsinne, 2, 3 wirklich hundertprozentige Chancen gehabt, wo er mindestens eine davon machen muss. Also die Kritik wäre noch viel, viel stärker gewesen, glaube ich, hätten wir das Spiel gegen Polen nicht gewonnen. Damals hätte Oliver Neuville das Tor nicht gemacht. Und Poli ist ja irgendwie eine Type. Ich glaube, der stand im Prinzip, jeder andere Fußballer würde sagen, der stand total unter Druck. Ich glaube, der ist da mit seiner eigenen Gelassenheit und vielleicht auch ein bisschen böse gesagt Unbedarftheit einfach rangegangen und der ist einfach immer wieder auf den Platz gegangen und hat sein Spiel gespielt. Ich glaube auch, der hat sich davon nicht richtig beeindrucken lassen. Und hat er ja dann da auch, ohne den jetzt dann in das Spiel auch einsteigend, in den ersten 15 Minuten völlig zu Recht, hat gezeigt, dass er völlig zu Recht gespielt hat und hat halt die beiden Tore auch eiskalt gemacht. Ja, das ist dann halt auch ein Lukas Podolski, der dann entsprechend da ist und an guten Tagen und er hat, finde ich, immer noch in der Nationalmannschaft besondere meist unterm Strich mehr gute als schlechte Tage, da macht er die Dinger halt auch. Und das hat er da halt entsprechend auch gezeigt. Aber ich glaube, wenn wir gegen Polen nicht gewonnen hätten, dann wäre der Druck und wäre die Diskussion um Lukas Podolski noch mal größer gewesen, als sie sowieso schon war.
Und genau auf dieses Spiel kommen wir jetzt zu sprechen. Bis gleich.
Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen.
Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
Anekdoten.
Sie sehen aus wie Birgit Fischer. Ich sage, naja, ich bin's ja auch.
Packende Geschichten.
Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
Sports Heroes. Sports. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
Zurück bei meinsportradio.de mit dem Spiel meines Lebens. Bei mir immer noch der Volker. Hallo Volker.
Hallo.
Und wir sprechen immer noch über das Spiel Deutschland gegen Schweden und die Auswirkungen vor und nach dem Spiel und während des Spiels. Wir haben uns jetzt so ein bisschen um das Drumherum gekümmert. Wir haben gesehen, was die Vorrunde gebracht hat. Wir haben gesehen, was du erlebt hast vor dem Spiel. Und mit Uli Stielecke in einem Block zu sitzen, ist sicherlich eines der Highlights. Damals, Gott sei Dank, bei dem guten Wetter, war sein Jackett wahrscheinlich nicht an. Hatte er sein Jackett wahrscheinlich nicht an.
Das hat er nicht an. Ich konnte noch vernünftig gucken.
Sehr gut. Deutschland spielte gegen Schweden mit einer altbekannten Aufstellung. Ich habe es mir angeguckt. Lehmann natürlich im Tor. Gab es auch genug Diskussionen drum. Die Verteidigung bestand aus Arne Friedrich, Per Mertesacker, Christoph Metzelder, Philipp Lahm. Im Mittelfeld spielten Schweinsteiger, Frings, Ballack und Bernd Schneider, den ich persönlich sehr verehrt habe in der Zeit. Und im Sturm Klose und Podolski. Podolski hatte nochmal das Vertrauen bekommen von Klinsmann und Löw. Da hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass er so ein bisschen unter Druck stand. Und auch die Schweden dann in der bekannten Aufstellung mit Ibrahimovic damals schon im Sturm, mit Henrik Larsson. Was wir auch eben schon sagten, wir haben nicht das Gefühl gehabt, das Spiel verlieren zu können, aber es war schon so eine gewisse Anspannung da. Und dann erzähl mal ein bisschen, wie das Spiel losging. Es ging ja relativ schnell und zügig los.
Ja, also das ging ja von 0 auf 200, das Spiel. Also erstmal vor dem Spiel wunderbare Choreografie, wie gesagt, wunderbare Stimmung da drin und dann geht das Spiel los. Das, was die Zuschauer ausgestrahlt haben, diese Zuversicht, diese Vorfreude, hat die Mannschaft in dem Spiel von Sekunde 1 auch auf den Platz gebracht und hat entsprechend dieses Gefühl auch vermittelt und hat sofort Druck gemacht nach vorne. Ist total dominant aufgetreten, wenn ich mir das nochmal vor Augen führe, hat die Schweden sofort unter Druck gesetzt. Sie sind überhaupt nicht zurechtgekommen im Mittelfeld. Wenn ich mich ganz richtig entsinne, haben sie auch gerade in der ganz frühen Anfangsphase schon ein, zweimal Foul gespielt, was sich ja nachher für den Teddy Lucic dann auch entsprechend noch gerecht hat mit der gelb-roten Karte. Also losgelegt wie die Feuerwehr. Und dann ja auch zwei frühe Tore gemacht. Beide Male ähnliches Schema, Klose bereitet vor und Polly vollstreckt dann ziemlich eiskalt, einmal mit ein bisschen Glück, da ist er ein Stück weit abgefälscht, aber unterm Strich total eiskalt entsprechend auch vollstreckt und selbst zu dem Zeitpunkt, wo es 2-0 steht, völlig verdient mit 2-0 schon in Führung und die Schweden so an die Wand genagelt, wie ich das vorher kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass eine deutsche Mannschaft das gemacht hat. Ja, und nachher haben wir natürlich ein paar schöne Spiele auch gesehen, aber das war zu dem Zeitpunkt außergewöhnlich, wie die deutsche Mannschaft da gestartet ist. Und wir hatten dann auch noch das Glück, dass unsere Karten genau an dieser Eckfahne ist. Wenn man sich den Jubel von Polly beim zweiten Tor nochmal vor Augen führt, dann läuft er gegen Eckfahne und rutscht dann Richtung Eckfahne. Und das war dann ungefähr, ja, sagen wir mal, 10 Meter Luftlinie von uns weg. Und ich bilde mir ein, dass man sogar bis zum Ende der Halbzeit die Streifen auf dem Rasen noch sehen konnte, wo er da lang gerutscht ist. Und auch das, wir sprechen ja über Spiel meines Lebens, das passt wieder zum Gesamtpaket. Im Prinzip alles, was, oder vieles von der Musik, was passiert ist, ist direkt vor unserer Nase passiert. Ja, wir kommen dann gleich noch zum Elfmeter und so weiter. Und das war also einfach furios, wie die deutsche Mannschaft da gestartet ist.
Du erzählst es gerade. Podolski hat in der 4. und dann 12. Minute die Tore gemacht und was du auch vorhin gesagt hast, dass er vielleicht so ein bisschen gelassener mit Kritik umgegangen ist, aber also meine Erinnerung ist, dass er nach dem 1-0 schon, dass da schon eine Last von ihm auch abgefallen ist. Ja, der Junge kann sehr gut wegstecken und der Junge lässt sich nicht wirklich viel anmerken, wenn er mal in so einer Torflaute ist oder was, oder wenn er mal ein paar schwächere Spiele gemacht hat. Aber ich glaube gerade zu dem Zeitpunkt des 2-0s, wo er dann, es war ja relativ früh schon eine Vorentscheidung und die Deutschen haben ja weitergespielt wie die Feuerwehr, aber ich glaube schon, dass da ein gewisser Druck von ihm abgefallen ist auch.
Ja, das glaube ich schon. Aber ich meine, wenn du in der Nationalmannschaft spielst, WM im eigenen Land und stehst dann im Feuer, das kannst du nicht komplett wegstecken. Ich glaube nur, dass er da einigermaßen gut mit umgehen kann, auch heute noch. Ich glaube, nach dem ersten Tor ist er schnurstracks zur Bank gerannt, wenn ich das richtig vor Augen habe. Also hat er abgedreht und ist dann zur Bank gerannt, wenn ich mich nicht irre, sogar zu Klinsmann und Jogi Löw. Also das ist schon ein Zeichen dafür. Man darf das, glaube ich, nicht überbewerten, aber schon noch ein Zeichen, dass er da zu seinen Trainern rennt, die ihn dann nochmal aufgestellt haben. Und ja, beim zweiten Tor, das war schon sehr, sehr emotional aufgewühlter Jubel. Ja, man ist natürlich immer aufgewühlt, aber natürlich ist der Druck von ihm abgefallen. Aber er ist da auch mit dem Druck ganz gut umgegangen. Ich fand auch, dass er dann in dem gesamten Spiel gegen Schweden, wie eigentlich jeder, ich kann mich an keinen erinnern, der ein Ausfall war, im Gegenteil waren eigentlich alle Note 1 oder 2, dass er da ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat auch.
Ja, und ich meine, die deutsche Mannschaft hat dann ja nicht locker gelassen. Also nach dem 2-0 ging es ja in einer Tour weiter. Wir haben Chancen über Chancen herausgespielt und ich kann mich noch erinnern, dass der Andreas Isaksson, der Torwart der Schweden, dass wir den berühmt geschossen haben in der ersten Halbzeit, der wirklich einige hundertprozentige Chancen rausgefischt hat. Und auch nachdem die Schweden dann dezimiert waren, Teddy Lucic hat in der 35. Minute die gelb-rote Karte bekommen, hat er einige Chancen dann vereitelt.
Absolut. Ich meine, das ist ja standardmäßig ein ganz guter Keeper gewesen, aber ich weiß nicht, ob er nochmal so eine Halbzeit gespielt hat, wie die erste Halbzeit gegen uns und auch in der zweiten Halbzeit. Ich meine, die zweite Halbzeit sprechen wir dann auch gleich noch drüber, die ist etwas abgefallen gegenüber die erste, was aber normal war. Ich glaube auch, wenn wir vorhin so von den David Odonkor, das war nicht etwas schräger Vergleich von den 5 Sekunden Ruhm, dann haben wir dem Isaksson da, glaube ich, auch die 45 Minuten Ruhm so ein bisschen beschwert. Er hat sie sich selber auch beschwert, aber in der Tat ist einfach weitergespielt worden. Es war so ein bisschen Scheibenschießen. Und dann haben wir ihn dann auch so ein bisschen warm geschossen, glaube ich, in dem Spiel. Ja. Also da hat sich ja auch jeder mal versuchen dürfen. Ich kann mich erinnern, dass Ballack, glaube ich, 4 oder 5 Mal von 20, 16, 17, 18 Metern abzieht, wo in anderen Spielen 3 drin sind, die hält er alle.
Ja.
Und das war schon Wahnsinn, was der da rausgeholt hat im Gesamtspiel. Was ich finde, doch war der beste Schwede an dem Tag.
Sehr gut. Damit haben wir die erste Halbzeit, die ja wirklich fantastisch war, haben wir so ein bisschen abgehandelt. Dann werden wir uns um die zweite Halbzeit kümmern und da gab es dann einen Schreckmoment, der das Ganze vielleicht so ein bisschen ins Wanken hätte bringen können. Bis gleich.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Zurück bei meinsportradio.de mit der Sendung Das Spiel meines Lebens. Und mein Name ist Andreas und ich habe immer noch den Volker bei mir zu Gast. Wir reden über das Spiel Deutschland gegen Schweden vom 24. Juni 2006. Volker, wir hatten eben schon darüber gesprochen. Teddy Lucic hatte für die Schweden sehr früh eine gelb-rote Karte bekommen, noch in der ersten Halbzeit. Hatte zur Folge, dass man sich eigentlich zurücklehnen konnte in der Halbzeit. Die zweite Halbzeit fing dann aber nicht ganz so gut an wie die erste. Erzähl mal ein bisschen darüber.
Ja, das weiß man im Prinzip, oder ich weiß bis heute gar nicht so genau, warum. Ich meine, unterm Strich, wenn man die gesamte zweite Halbzeit sieht, war auch das wieder souverän, aber der Beginn war irgendwie, da war so ein bisschen Bruch im Spiel. Ich glaube, natürlich sind die Schweden auch ein bisschen aus der Kabine rausgekommen und haben gesagt, okay, jetzt wenn, dann müssen wir jetzt sofort was machen, so das Übliche, wenn du 2-0 hinten liegst. Und da hat sich die deutsche Mannschaft, glaube ich, für ein paar Minuten beeindrucken lassen davon. Hat nicht Gas rausgenommen, sondern die Schweden haben einfach auch ein bisschen Druck gemacht und ist dann in den paar Minuten dann entsprechend auch nicht richtig gut gespielt worden und mündete dann auch folgerichtig in einem berechtigten, aber irgendwie doch hölzernen Elfmeter. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, das war der Metzel da, der da zum Ball geht, den Larsson da trifft, in eigentlich einer ungefährlichen Situation. Ich meine, das war überhaupt keine Elfmetersituation. Und das passte so ein bisschen zu der Phase, so ein bisschen verunsichert, so ein bisschen huddelig, nennt man das, glaube ich, auch, nicht gut organisiert. Und mündete dann auch in diesen etwas hölzernen, unbeholfenen Elfmeter, den die Schweden dann zurecht zugesprochen bekommen. Auch das war wieder direkt vor unserer Nase. Das konnten wir also wirklich, wirklich sehr gut sehen. Und das hat dann im Stadion auch so ein bisschen für, ja, nicht Schock, aber das war überraschend. Was ist denn jetzt los? Jetzt gibt es Elfmeter. Was passiert eigentlich, wenn der reingeht? Und das war dann schon so ein neuralgischer Punkt nochmal in dem Spiel, als dann der Elfmeter gefunden wurde. Hypothetisch zu sagen, was passiert wäre, wenn er drin gewesen wäre. Aber eins muss man dann, glaube ich, auch sagen, wenn man einen Elfmeter schießen muss bei dem Turnier, dann hätte ich bei dem Turnier nicht gerne gegen Jens Lehmann einen Elfmeter geschossen. Zeigt sich ja auch nachher in dem Viertelfinale gegen Argentinien. Aber der hat halt ein unfassbar souveränes Turnier gespielt. Und ich muss da mal ganz kurz in ein anderes Spiel wechseln, und zwar in das Halbfinale gegen Italien. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so eine souveräne, ruhige, beruhigende Torwartleistung gesehen habe, wie Jens Lehmann in dem Spiel gegen Italien damals. Unfassbar sicher, viele Flanken runtergepflückt und einfach die Ruhe in dem Spiel gehabt und die hat er im Übrigen gegen Schweden auch ausgestrahlt und ich hätte keine große Lust gehabt, den Elfmeter gegen ihn zu schießen. Und der Henrik Larsson macht das ja dann, der schießt den Elfmeter als gefaulter Spieler. Ja, manchmal treffen diese Klischees dann auch zu. Und schießt dann in der Tat so ein Uli Hoeneß Gedächtniselfmeter. Der war ja, glaube ich, meilenweit drüber, der Elfmeter, wenn ich mich entsinne. Ja. Und ich glaube, der ist nur nicht aus dem Stadion geflogen, weil das komplett überdacht ist. Und das war durchaus nochmal so ein neuralgischer Punkt in dem Spiel. Wichtig, dass der nicht reingeht, weil danach konnte wirklich gar nichts mehr passieren. Ja. Da war auch die Zuversicht, Rubelik hat's wieder da. Und da wusste jeder, okay, die treffen nicht mal mit dem Elfmeter. Sie haben ja ansonsten auch nicht, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eine Torchance hatten. Ich glaube eine. Und haben auch keine wirkliche Gefahr ausgestrahlt. Und da war im Prinzip klar, dass in dem Spiel nicht mehr viel passieren kann.
Ja. Also damals zu dem Zeitpunkt hat ja schon Zlatan Ibrahimovic gespielt, der durchaus an einem gesunden Selbstbewusstsein leidet. Der hat damals allerdings noch nicht schießen dürfen. Damals noch der Altmeister Henrik Larsson. Ich habe Henrik Larsson immer sehr, sehr gerne spielen sehen. In dem Spiel hätte er wahrscheinlich nicht zum Elfmeter antreten sollen. Es waren noch ein paar andere wirklich erfahrene Leute dabei. Also die schwedische Mannschaft zeichnete sich ja immer dadurch aus, dass sie wirklich viele erfahrene Leute da drin hatte. Lucic war zu dem Zeitpunkt schon aus dem Spiel. Melberg hätten sie noch gehabt. Sie hätten Ibrahimovic schießen lassen können, aber Henrik Larsson war damals der alles überstrahlende Spieler noch in Schweden und es war eigentlich folgerichtig, dass er den Elfer auch schießt. In dem Fall hat er ihn dann wirklich in den Frühabendhimmel von München geschossen. Aber das war so auch der Punkt, wo ich gedacht habe, was passiert denn jetzt, wenn die das 2-1 schießen? Ich war zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Elfmeter war ich eigentlich sehr ruhig. Hab gedacht, das spielen wir jetzt über die Runden. Beim Elfmeter habe ich gedacht, scheiße, da ist mir so einiges durch den Kopf gegangen, wo ich gedacht habe, oh Gott, dieses Selbstbewusstsein, was die Deutschen haben, vielleicht zerbricht das jetzt dadurch, dass sie den Anschlusstreffer kassieren. Aber nach dem verschossenen Elfmeter hat man dann ja dann nicht mehr das Gefühl gehabt, als könnte da noch irgendwas anbrennen. Und letzten Endes ist ja auch nichts angebrannt. Also wir reden ja davon, dass die Deutschen das wirklich souverän runtergespielt haben.
Sie haben das total souverän runtergespielt. Das waren im Prinzip nur 10, 15 Minuten, wo eine gewisse Unsouveränität da war. Aber wenn man jetzt mal in Bezug zu heute versucht herzustellen, die Mannschaft ist ja geprägt, so, seitdem hat sie sich ja weiterentwickelt, aber selbst heute werden sie ja manchmal noch huddelig, wenn sie ein Gegentor kriegen, werden dann unorganisiert und da müssen wir noch auf ein anderes Spiel referieren gegen Schweden, wiederum das 4-4. Ja. Da hat sich halt auch gezeigt, was passiert, wenn du mal ein, zwei unglückliche Tore auffängst und da ist unsere Mannschaft dann auch ein Stück weit, glaube ich, noch anfällig, dass sie dann die Organisation verliert und ich möchte nachdenken, es ist ja nicht passiert und im Nachhinein gar nicht wissen, was wirklich passiert wäre, wenn sie das 2-1 gefangen hätten, wie die Verunsicherung dann gewesen wäre. Aber ist eh Wumpe, weil es ist ja nicht passiert und in der Tat haben sie es dann nachher sehr souverän nach Hause gespielt, hätten auch nachher noch die Möglichkeit gehabt, noch ein drittes oder ein viertes Tor zu machen. Aber im Stadion hat man nach dem Elfmeter auch gemerkt, unter den Zuschauern und auch im Schwedenblock, der neben unserem Block dann war, da wusste jeder, jetzt passiert hier gar nichts mehr. Ja, also das war eine ganz klare Kiste dann im Nachhinein.
Und von dem Moment des Schlusspfiffes an konnte man sich darauf konzentrieren, wen bekommt man denn jetzt im Viertelfinale? Man wusste vorher ja schon, die Auslosung war schon ein paar Monate alt. Man wusste auch, dass man so über Kreuz spielt mit der Gruppe B, beziehungsweise mit der Gruppe C und D. Und da wusste man, dass Argentinien dabei ist. Und Argentinien hatte ja hatte dann schon so ein bisschen die Favoritenrolle inne, hatten bis dahin souverän gespielt, haben das Spiel dann ja auch abends gewonnen. Worüber wir gleich noch ein bisschen sprechen wollten, wie ist der Tag dann noch so abgeschlossen und dann auch noch so ein bisschen, keinen Ausblick, aber wir bilanzieren das ganze Turnier dann nochmal aus deutscher Sicht. Ich meine, es ist ja noch schön weitergegangen. Bis gleich.
Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne? Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Immer noch da der Volker und wir haben jetzt über das Spiel gesprochen. Deutschland gegen Schweden am 24. Juni 2006. Die deutsche Mannschaft hatte sich dann sehr souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Volker, das Spiel war ja quasi zu Ende, aber der Tag hörte dann ja noch nicht auf. Abends gab es noch das Spiel Argentinien gegen Mexiko. Wie ist es denn für dich bzw. für euch weitergegangen an dem Tag?
Ja, wunderbar ist es weitergegangen an dem Tag. Erstmal nach dem Spiel war es eine tolle Feier mit der Mannschaft im Stadion. Sie haben dann ihre Runde gelaufen und haben sich feiern lassen. Und in der Tat haben wir da so wunderbar gesessen. Es war so warm, es war so ein schönes Ergebnis, es war so freudig, dass wir gesagt haben, ja, dann bleiben wir noch ein bisschen sitzen hier und trinken noch ein Bier und haben das dann in der Tat so lange gemacht, bis die Bierbude zugemacht hat im Stadion. Und das waren dann durchaus noch einige Biere. Musste aber auch, weil es war so warm. Und ja, dann sind wir aus dem Stadion raus und auch da, ich habe mich kurz bevor wir die Ränge verlassen haben, nochmal umgedreht und in der Tat war kein Mensch mehr im Stadion. Also gefühlt waren wir tatsächlich die allerletzten, die aus dem Stadion rausgegangen sind. Und haben dann gesagt, okay, heute Abend ist das Spiel war ja um 17 Uhr und am Abend war das zweite Achtelfinale für das kommende Viertelfinale zwischen Argentinien und Mexiko. Und es war auch der Tag der Sonnenwendfeier und da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir Fußball geguckt, jetzt ist Sonnenwendfeier in Unterhaching, also mein Freund, mein Kollege und Kumpel hat dann in Unterhaching gewohnt und wir haben gesagt, okay, gehen wir nicht zum Fußball gucken, fahren wir mal zum Sonnenwendfeuer, haben uns da dann hinfahren lassen mit U-Bahn und Taxi dann entsprechend. Und haben dann aber bei der ersten Halben dann auch gemerkt, dass es natürlich Quatsch ist, wenn das Halbfinale zwischen Mexiko und Argentinien läuft, dass wir da auf dem Sonnenwendfeuer sitzen und da Bier trinken. Und dann haben wir gesagt, ja, trinken wir die Halbe schnell aus. Und sind dann entsprechend zu ihm nach Hause gefahren und haben da dann das zweite Achtelfinale geguckt, was ja durchaus, was in der Qualität auch im Nachhinein betrachtet einfach viel, viel schlechter war natürlich als das deutsche Achtelfinale. Aber spannend war es, stand ja dann, glaube ich, 1-1. Relativ früh sind zwei Tore gefallen, 1-1. Und ich bin ganz froh, dass wir dann, die haben wir nicht gesehen, aber ich bin ganz froh, dass wir zum Fußball gucken dann eingefahren sind, weil dann haben wir, der Maxi Rodriguez macht ja in der Verlängerung das 2-1 für die Argentinier. Und ich glaube, das war eins der schönsten Tore der gesamten WM. Das war, ich habe es noch einigermaßen vor Augen, ich glaube, ein Volley-Schuss von rechts ins linke obere Eck. Ja, und damit stand ja dann auch fest, dass der Gegner, unser Gegner im Viertelfinale dann Argentinien sein würde. Keine große Überraschung, aber gewünscht hätte man sich vielleicht auch die Mexikaner zu dem Zeitpunkt.
Ich weiß nur, dass ich damals gehörigen Bammel vor den Argentiniern hatten. Die haben ein großes Selbstvertrauen ausgestrahlt. Ich habe auch ein Spiel live gesehen während der WM, beziehungsweise zwei Spiele. Und ich habe ein Spiel der Argentinier gesehen, das ist das Spiel in der Vorrunde gegen die Elfenbeinküste, was ja gemeinhin als das beste Spiel der Vorrunde gilt. Und sie haben damals ein riesiges Selbstvertrauen ausgestrahlt. Maradona jedes Mal auf der Tribüne, damals auch mit am Tanzen, viele Fans mitgebracht aus Argentinien. Und ich hatte so ein ganz kleines bisschen Bammel damals vor dem Spiel. Ich habe das Spiel Mexiko gegen Argentinien habe ich nicht gesehen, weil ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich hatte damals 10-jähriges Abi-Treffen. Aber man hatte doch gehörigen Respekt vor den Argentiniern und hat man eigentlich gedacht, oh Gott, wie sollen wir die stoppen?
Ja, das ging ja in der Vorrunde schon los, wo man spekuliert hat, ob man nicht besser Gruppenzweiter wird, glaube ich, also war es, glaube ich, als Gruppenzweiter hätte man denen ja möglicherweise aus dem Weg gehen können. Hat man ja nicht gemacht, man hat ja gegen Ecuador entsprechend ja volle Pulle gespielt, hat auf Sieg gespielt, auf Gruppensieg gespielt. Natürlich hat man Respekt gehabt vor den Argentinern und man muss ja auch noch damit rechnen, die Argentinier, vorher hieß es ja immer, wir können keine Großen schlagen, also ewig lange davor haben wir von den Top 4, also Italien, Spanien, Argentinien, Brasilien und England, niemanden schlagen können und man hatte natürlich totalen Respekt davor, aber ich kann mich erinnern, dass die deutsche Mannschaft nach dem Spiel dann gesagt hat, ja, wenn es die Argentinier werden, wir haben Respekt, aber sicher keine Angst, ich glaube Klose war das sogar, der das gesagt hat. Auch in der Pressekonferenz und ja, das ist sicherlich auch nochmal viel wert, wenn irgendjemand über das Spiel seines Lebens bei dir in der Sendung nochmal ist, Kann man sicherlich auch über das Spiel gegen Argentinien sprechen mit der ganzen Geschichte, die da drumherum entsprechend auch ist. Und es war ja dann auch ein sehr, sehr knappes Spiel und Argentinien hat sich ja dann auch ein Stück weit ja selber rausgeschossen, da durch die Auswechslung, glaube ich, im Nachhinein. Das war einfach nicht schlau und nicht clever. Nach dem 1-0 für Argentinien hatte ich nicht mehr damit gerechnet, dass wir das noch umdrehen können damals.
Und dann ging es natürlich weiter dann mit dem Halbfinale und dem wirklich unglücklichen Ausscheiden gegen Italien. Das ist dann tatsächlich eine Geschichte, die vielleicht dann zu einem anderen Mal erzählt werden kann, in dieser Sendung Das Spiel meines Lebens. Wobei das Spiel gegen Argentinien ja tatsächlich für viele Leute wirklich bahnbrechend war. Ganz interessanter Fakt, Podolski hat zwar die beiden Tore geschossen an dem Tag, aber zum Man of the Match ist Miroslav Klose gewählt worden, der dann ja beide Vorlagen gegeben hat.
Ja, also war sicher verdient. Ich habe das, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ich fand in dem Spiel war eigentlich die deutsche Mannschaft durch die Bank saustark. Also ich kann mich nicht, wenn man kritteln will und wenn man überkritisch will, muss man sagen, den Elfmeter, den Metzel da verursacht, das ist Quatsch. Aber unterm Strich waren alle sehr, sehr gut, aber der Miroslav Klose ist halt, war ein typisches Miroslav Klose-Spiel. Der hat unheimlich viel gelaufen, war unheimlich präsent vorne und spielt dann halt auch uneigennützig. Beim 1-0, glaube ich, will er eigentlich am Torwart vorbei, dann legt der Torwart ihn zurück, aber das andere legt er halt wunderbar auf. Und das war ein typischer Klose und deswegen hat er dieses Man of the Match auch verdient gewonnen, wobei ich bei diesen Man of the Match-Wahlen bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Da habe ich auch schon Dinge gesehen, die haben überhaupt nicht gepasst, aber da hat's gepasst. Man hätte aber auch nahezu jeden anderen aus der deutschen Mannschaft nehmen können. Oder den Isaksson.
Ja, genau. Wunderbar. Also das Spiel, wie gesagt, ist, glaube ich, wieder in aller Erinnerung, auch bei den Hörern. Bis gleich.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
So, ein letztes Mal zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Wir haben immer noch Volker zu Gast, der mit mir schon die ganze Stunde über das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden damals berichtet hat. Volker, insgesamt kann man sagen, ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden, die WM in Deutschland war ein riesiger Erfolg insgesamt, oder?
Ja, das war ein total riesiger Erfolg. Wie gesagt, auch bei der WM passte auch das Gesamtpaket. Das Wetter war gut, die Stimmung war gut, die Fanmeilen waren voll. Also das war ja, da sind ja dieses Public Viewing ist ja erst mit 2006 so richtig entstanden und danach immer größer geworden, beziehungsweise da war es ja dann schon riesig. Die Stimmung im Land war gut. Es gab bis auf das Spiel Deutschland-Polen, glaube ich, wo es am Rande ein paar Fanausschreitungen gab. Ansonsten war alles sehr friedlich, sowohl die Engländer als auch die Deutschen. Alle Fans waren sehr friedlich und ich glaube, viele Fans haben auch ein wirklich, wirklich richtig gutes Bild mit nach Hause genommen. Und hier in Nürnberg waren die Mexikaner zu Gast, war Trinidad Tobago zu Gast und das war einfach eine wunderbar tolle Stimmung auch in der Stadt. Also wer mal die Gelegenheit hat, ein mexikanisches Länderspiel irgendwo zu sehen, wo auch Potenzial da ist, dass viele mexikanische Fans da sind, dem kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Das ist ein Erlebnis, diese mexikanischen Fans zu erleben. Und das zog sich halt durchs ganze Land und man konnte auch während dieser vier Wochen halt, man konnte sich immer irgendwie über Fußball unterhalten, man wurde dem auch nicht überdrüssig, also es wurde auch nie wirklich langweilig. Ich glaube, die Qualität der Spiele bei der WM war auch okay, so dass das Gesamtpaket einfach ein wunderbares war und im Nachgang, glaube ich, dann über die WM 2006 sagen muss, das war, so die ich gesehen habe, war es schon eine der Top 1-2 WMs, die ich bisher so gesehen habe. Aber da ist man natürlich ein bisschen mit Lokalkolorit gefärbt. Aber ich glaube, das Gesamtpaket der WM 2006 war mit eine der besten, die man so gesehen hat.
Dem kann ich mich ohne irgendwas hinzuzufügen anschließen. Volker, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen Dank für diese Erinnerung an den 24. Juni 2006 für das Spiel gegen Schweden. Volker, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Sehr gerne.
Wir hören uns, wenn ihr wollt, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen, wir hören uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, das Spiel meines Lebens, hier auf www.meinsportradio.de. Vielen Dank. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.